Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch, möchte Sie auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, er möge uns auch heute Wachsamkeit, Konzentration schenken, damit wir auch sein Wort richtig aufnehmen können. Ja, ab und zu stelle ich mir mal so die Frage, woran liegt es, dass sich Christen äußerlich, wohlgemerkt äußerlich, so wenig von Nichtchristen unterscheiden? Wenn ich morgens so meine Nachbarn oder so meine Nachbarin begrüße und das ein oder andere Wort mit ihnen wechsle, dann wird so ein Außenstehender nicht ohne weiteres sagen können, diese Person ist Christ oder jene Person ist Nichtchrist. Und so kommt manchmal diese Frage, taucht sie bei mir auf, ja, woran kann es liegen, dass man diesen Unterschied äußerlich nicht so ohne weiteres erkennt? Es kann sicherlich sein, dass manches an uns, dass manches in uns noch an das alte Leben erinnert. Ja, und dass wir so manche alten Macken mit uns noch herumtragen. Und dass Menschen, ja, denen das Christsein unbequem ist, das ausschlachten und sagen, aha, du willst Christ sein, du machst noch jenes, du machst noch dieses, dir unterläuft noch dieser Fehler und so weiter. Aber trotz alledem, liebe Geschwister, wir gehören jetzt zu Jesus Christus. Auch wenn wir immer noch in dieser Spannung leben bis zu unserem Lebensende, nicht in der Spannung zwischen unserer hohen geistlichen Stellung, nicht, das wird ja besonders deutlich beschrieben in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes und wir werden heute auch einen Abschnitt aus dem Epheserbrief hören. Also, wir leben immer noch in dieser Spannung zwischen unserer hohen geistlichen Stellung, ja, und den Kennzeichen unseres alten Lebens, nicht? Und wir können dankbar sein, dass die Bibel da sehr nüchtern und sehr offen darüber redet, über diesen Befund, dass sie aber auch gleichzeitig sagt, dass es so nicht bleiben muss und auch bleiben soll. Denn derselbe Gott, der uns eines Tages an der entscheidenden Stelle verändert hat. Nicht, der möchte natürlich auch alle anderen Lebensbereiche prägen, gestalten, verändern, damit wir also immer mehr ja so in sein Bild verwandelt werden, damit wir immer mehr so seinem Wesen entsprechen. Aber die Frage ist nun, wie kann das also ja in die Praxis umgesetzt werden? Denn Gott bezieht uns ja in diesen Prozess mit ein, wir sind ja keine Marionetten. Und darum geht es jetzt ab Kapitel 4 im Epheserbrief. Und wir werden heute Morgen die ersten sechs Verse aus dem Epheserbrief betrachten, und zwar Kapitel 4. Also, den Text möchte ich zunächst vorlesen, Epheser 4, die ersten sechs Verse. Da schreibt der Apostel Paulus: So ermahne ich euch nun, ich der Gefangenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr also berufen seid. In aller Demut, in aller Sanftmut, in aller Geduld und ertragt den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wir wollen nochmal stille werden. Herr, zeig du nun dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ich denke schon in diesen ersten sechs Versen aus Kapitel 4, Epheserbrief, nicht bekommen wir schon eine Ahnung nicht davon, was uns in der Kampfbahn des Glaubens wirklich bevorsteht, liebe Geschwister. Und deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir als Gemeinde Jesu Christi wirklich einmütig und fest zusammenstehen. Und dass wir wirklich in diesem bevorstehenden Kampf des Glaubens für unseren Herrn Jesus Christus nicht uns gegenseitig wirklich treu unterstützen. Das wird aber nur dann gelingen, wenn wir in der Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus, wie wir es ja gerade gehört haben, so auf diese Einmütigkeit, auf diese Einheit wirklich bedacht sind und dabei uns gegenseitig in Liebe ertragen und das in aller Demut, in aller Sanftmut und in aller Geduld. Und deshalb überrascht es in keiner Weise, dass der Apostel Paulus gleich mit diesem kleinen Sätzchen beginnt: So ermahne ich euch. Nicht? Und schon allein in diesem Sätzchen hat dieses Wort so es wirklich in sich. Denn dieses Wörtchen so bildet sozusagen die Klammer zwischen den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes und den letzten drei Kapiteln, also diese Kapitel 4, 5 und 6. Nicht? Und weil jetzt Kapitel 1 bis 3 Epheserbrief für uns Jesusleute gilt, weil das wahr ist, weil wir das persönlicher erlebt haben, liebe Geschwister, nicht wie wir Christ wurden, wie wir Rettung bekamen, nicht wie wir jetzt Bürger des Himmels, wie wir erbberechtigt sind, nicht wie uns der lebendige Gott mit den verschiedensten Charakteren, inklusive unserer Schwächen und Neigungen, ja zu diesem wunderbaren Organismus, sprich Gemeinde, zusammengefügt hat, nicht, hat das natürlich für unser Leben Konsequenzen. Nicht für unser Denken, für unser Reden, für unser Handeln, wie wir die Prioritäten in unserem Leben setzen. Nicht, dass wir wirklich alles daran setzen, dass unser gelebtes Leben jetzt in dieser neuen Familie, in diesem neuen Organismus, in dieser neuen Gemeinde, nicht, ja, bis in den letzten Winkelzügen, bis in die letzten Atemzüge wirklich von dieser Wahrheit, die uns in Epheser 1 bis 3 beschrieben wird, dass wir wirklich davon bestimmt werden. Und damit jetzt die neuen Standards und Maßstäbe ab Kapitel 4 Epheserbrief wirklich auch in unserem Leben zum Tragen kommen. Nicht? Und deshalb ermahnt uns Paulus, dementsprechend zu leben. Nicht nur ermahnen, das wissen wir sicherlich aus der Bibel, nicht, das hat ja ein ziemlich breites Spektrum von Nuancen. Alles, was so in den seelsorgerlichen Bereich des Glaubenden da hineingehört, umfasst im Grunde genommen dieses Wort. Nicht, es kann also bedeuten trösten, es kann bedeuten ermutigen, es kann bedeuten aufbauen, aber eben auch zurechtweisen und ermahnen. Nicht, und wir alle wissen, nicht jede Ermahnung löst gleich Begeisterung aus. Aber wenn uns jemand so anspricht, nämlich der lebendige Gott, über sein Wort, dann dürfen wir allerdings auch wissen, dass er sich darum kümmert. Dass er sich dann auch weiter darum kümmert und dass wir, ich sag's mal so, dass wir nicht nach den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs, diesen Brief erschöpft zur Seite legen, sondern dass wir wirklich begreifen, ja, wohin das Ganze letztendlich also führen soll. Und warum geht es noch dieser Zusatz des Apostel Paulus, ich, der Gefangene im Herrn? Das hat sicherlich mehrere Gründe. Der eine Grund, dass er uns klar machen will, hier schreibt nicht jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, der gerade mit Jesus Christus unterwegs ist. Aber wenn er das so sagt, ich der Gefangene im Herrn, dann soll uns auch deutlich werden, er ist wirklich um Christi willen gefangen. Ja, seines Glaubens wegen ist er jetzt inhaftiert. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, dass er ein Gefangener von Jesus Christus ist. Das heißt, dass der lebendige Gott, dass der Herr das Leben des Apostel Paulus bestimmen, kontrolliert, lenkt, leitet. Nicht, und was die Machthaber der damaligen Zeit betrifft, sie konnten nur so weit gehen, wie es damals der Herr ihm zugelassen hat. Und ich denke, er hat diesen Zusatz auch deshalb noch erwähnt, ja, weil es etwas kosten kann, wenn man mit dem lebendigen Gott, wenn man mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs ist, wenn man ihm nachfolgt. Ich meine, wir erleben das ja nicht so krass, wie eben jene Christen im Nahen Osten, im Iran oder in Nordkorea, nicht? Wir lesen ja tagtäglich immer wieder Berichte, Open Doors, HMK, Nicht, da erfahren wir immer wieder, was solche Christen um Jesu Christi willen wirklich durchstehen und durchhalten müssen. Nicht, also es kann für uns Konsequenzen haben, die im ersten Blick für uns auf den ersten Blick nicht so angenehm sind. Aber das will eben der Apostel Paulus auch klar machen. Also kurz und knapp gesagt, er ist nicht jemand, der so, wie man so sagt, der vom grünen Tisch ausschreibt, sondern der wirklich weiß, worum es geht. So, wozu möchte uns jetzt der Apostel Paulus ja ermutigen? Wozu möchte er uns wirklich motivieren? Und da sagt er ja klipp und klar, dass ihr der Berufung würdig lebt oder wandelt, würdig wandelt, mit der ihr berufen seid. Das große Ziel. Berufung. Und wenn es um die Berufung geht, liebe Geschwister, gerade was diesen Text anbetrifft, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Berufung erkennen, dass wir die Berufung auch bejahen und dass wir die Berufung auch leben. Nicht wie diese Vokabel Berufung, die kennen wir ja sowohl aus dem säkularen wie auch aus dem christlichen Bereich. Nicht, wir haben diese Vokabel im Alten Testament, dass Gott zum Beispiel Propheten für einen ganz bestimmten Dienst beruft oder dass bestimmte Könige für eine gewisse Zeit eine Aufgabe zu erledigen hatten. Es gibt natürlich Berufung, diesen Begriff Berufung auch im säkularen Bereich, obwohl wir in der Regel da von Beruf sprechen, von Job sprechen. Aber es kann auch da vorkommen, dass ein Beruf, ein Job zur Berufung wird. So, wenn aber der Apostel Paulus hier in unserem Text von Berufung spricht, dann meint er den gesamten Prozess, wenn jemand Christ wird, hier in unserem Text. Nicht also, dass wir vor Grundlegung der Welt, dass ein Mensch vor Grundlegung der Welt erwählt ist, nicht, dass er dem Wort Gottes begegnet, dass der lebendige Gott das Herz anrührt, dass er es öffnet, nicht, dass er zur Bekehrung geführt wird, nicht, dass er in Gottes Familie eingegliedert wird und. Und das ist ja schon genial, liebe Geschwister, wenn man das also so liest. Aber es gibt sich ja noch mehr aus diesem ganzen Prozess. Nicht, der Reichtum ist ja noch viel größer, liebe Geschwister. Wir sind auch berufen zur Gemeinschaft, nicht mit dem Sohn Gottes. 1. Korinther 1, Vers 9. Wir sind berufen zur Freiheit, nicht Galater 5, Vers 13. Wir sind berufen zur noch ausstehenden Königsherrschaft und Herrlichkeit. Nicht 1. Thessaloniker 2, Vers 12. Wir sind berufen zum ewigen Leben. Nicht 1. Timotheus 6, Vers 12. Und wir sind berufen zur Gemeinde, was eben die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes deutlich machen. Also mal ganz weltlich gesagt, das ist die größte Karriere, nicht, die du hier auf Erden machen kannst. Das höchste Ziel, was du auf dieser Erde erreichen kannst. Aber diese Stellung, das musst du wissen, es ist eine Stellung, die du dir weder verdienen noch erarbeiten kannst. Du wirst von dem lebendigen Gott in einen Adelstand erhoben, ja, den du in deinem Leben von Geburt an niemals erreichen kannst. Niemals erreichen kannst. Das musst du allerdings wissen. So, es gilt jetzt nicht nur diese Berufung zu erkennen, liebe Geschwister, sondern die Berufung auch zu bejahen. Nee, ich meine, das ist ja genial, was wir wirklich gehört haben, was zur Berufung also alles gehört. Aber ich denke mal, gerade für diejenigen, die vielleicht frisch zum Glauben gekommen sind, ist es natürlich erstmal etwas Ungewohntes. Nicht, die werden wahrscheinlich nicht sofort sagen, ich bin berufen zur Gemeinschaft oder zur Königsherrschaft und so weiter. Wenn man die mal ganz unvorbereitet fragen würde, wie siehst du jetzt dein Christenleben, dann würden sie vielleicht sagen, ja, ich bin verheiratet, habe eine nette Frau, liebe Kinder. Wir alle glauben an den Herrn Jesus Christus, sind dankbar dafür, dass er auch unsere Sünden ans Kreuz geheftet hat und wir gehen in die Gemeinde XYZ. Nicht? Aber ich denke mal, die Berufung zur, ich will das jetzt nicht immer wiederholen, aber diese Berufung zur, Liebe Geschwister, das muss im Grunde genommen so zum Normalen, so zum Gewohnten werden. Nicht, dass wir in der Gemeinde dastehen und sagen, ja, du hast es hier mit Menschen zu tun, die berufen sind zur und so weiter und so weiter. Nicht so, wie es ja auch zum Normalen gehört. Nicht, dass wir wissen, zu welcher Nation wir gehören, wer unsere Familie ist, was unser Beruf ist und so weiter und so weiter. Ich sag's mal so. Wenn die Berufung zur nur den Rand deiner Existenz tangiert, dann wird die Berufung dich kaum bestimmen. Dann wird sie dich kaum bestimmen. Aber liebe Geschwister, nicht nur die Berufung erkennen, nicht nur die Berufung bejahen, sondern die Berufung auch leben. Das heißt, dass die Berufung eben kein erkenntnistheoretischer Ansatz bleiben darf, sondern dass sie wirklich gelebt werden soll. Nicht Gott hat uns, das müssen wir immer wieder bedenken, Gott hat uns ja einen Adelsstand erhoben. Nicht und Adel, das wissen wir, verpflichtet bekanntlich. Nicht, das heißt, dass es in gewisser Weise zu einer Balance kommt zwischen diesen beiden Waagschalen. Auf der einen Seite unsere hohe geistliche Stellung, die wir vor Gott haben, dadurch, dass er uns gerecht gesprochen hat, und auf der anderen Seite unser praktisches Leben. Dass es zwischen diesen beiden Waagschalen da wirklich zu einer Balance kommt. Nicht? Und das kann man sich ja an relativ kleinen, einfachen Beispielen aus dem täglichen Leben klar machen. Bei einem übergewichtigen Marathonläufer haut es einfach nicht hin, dass der vorne mitmischt. Der hat zwar diesen Stand, dass er ein berühmter Marathonläufer ist, aber das praktische Leben widerspricht dem ganz. Übergewichtig. Also es haut einfach nicht hin, dass der vorne mitmischt. Oder es wird auch nicht klappen, wenn ein Bäcker ständig die Nächte durchmacht, obwohl er weiß, dass er jede Nacht morgens um 4 Uhr da in der Backstube stehen muss. Irgendwann ist das gesundheitsgefährdend, liebe Geschwister. Und deshalb sagt uns nun der Apostel Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt oder würdig wandelt, mit der ihr berufen seid. Nee, und würdig wandeln bedeutet ja nur nicht, dass ich da jetzt, was weiß ich, mit weißem Stehkragen und durchgedrückten Knien da durchs Leben gehe, sondern dass wir als Kinder Gottes sozusagen als Repräsentanten des Himmels wirklich mit den täglichen Herausforderungen, sei es in Ehe, in Familie, nicht in Gemeinde, im Beruf, in meinem direkten Umfeld umgehen, wie wir dabei denken, reden, handeln, liebe Geschwister. Und dass es dabei in der Tat zu dieser Balance kommt zwischen unserer hohen geistlichen Stellung und unserem praktischen Leben. Liebe Geschwister, und das von Montag bis Sonntag. Nicht? Das ist der Wille des lebendigen Gottes. Nicht, das ist der Gedankengang des Apostel Paulus hier in unserem Text. Das ist unsere Bestimmung, nicht weniger. Dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Die Bestimmung ist nicht, dass ein Mensch, sag ich mal, die Bekehrung erfährt und dann irgendwie so mehr schlecht als recht da durchs Leben huscht. Sondern, dass wir jetzt schon hier auf Erden zur Ehre und zum Wohlgefallen des lebendigen Gottes leben. Und da kann man wirklich sagen, dass Gott seinen Kindern gegenüber ausgesprochen anspruchsvoll ist. Dass er uns aber dabei nicht überfordert. Weil er nämlich das, was er erwartet, was er verlangt, dass er uns das selber schenkt, weil er uns selbst damit ausstattet. Nicht jemand hat das mal in einem Gebet so ausgedrückt. Herr, gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Ja? Herr, gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Stell dir eine Familie in einem Restaurant vor, und nach dem Essen, nicht als der Kellner da sah, die Rechnung präsentiert, nicht sagt der Vater zu seinem Sohn, nun bezahl mal. Der Sohn ist natürlich ein bisschen irritiert und überlegt sich, was ist da passiert? Hat mein Vater die Geldbörse vergessen? Und das wenige Geld, was ich habe als Taschengeld, reicht nicht aus. Nicht? Die ganze Situation ändert sich aber in dem Moment, wo der Vater das prall gefüllte Portemonnaie seinem Sohn zuschiebt. Und dann wird der Sohn sicherlich locker zahlen und wird es wahrscheinlich auch mit Freude tun. Nicht? Also Gott hat alles vorbereitet. Nicht? Zwar sehr anspruchsvoll, aber er hat alles vorbereitet, nicht, dass wir darin eben wandeln sollen. Und wir wissen es ja aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, da hat schon der Apostel Paulus gesagt, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, nicht die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nicht Gott steht also da nicht mit geschränkten Armen und sieht zu, wie gut oder wie schlecht wir das so hinbekommen, sondern er hat alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet, er hat ja sozusagen den Pfad schon längst ausgetreten, auf dem wir dann weitergehen sollen, liebe Geschwister. Nicht, das heißt, würdig der Berufung wirklich leben. Auch wenn wir immer noch Fehler machen, auch wenn wir immer noch in Sündenfallen hineintappen werden. Nicht, das christliche Leben, ja, es ist wirklich ein Prozess, nicht, indem wir immer mehr zu dem Menschen werden, nicht, der wir schon längst bei Gott und von unserer Stellung her sind. So, nachdem uns der Apostel Paulus das klar gemacht hat, schreitet er jetzt so ab Kapitel 4, wenn man Kapitel 5 und 6 noch liest, schreitet er jetzt alle Lebensbereiche durch. Ehe, Familie, Kindererziehung, Gemeinde, Beruf und so weiter. Und jetzt greift er als erstes einen Bereich heraus, ja, der für uns ganz wichtig ist, der uns sicherlich auch viel Freude bereitet, der aber andererseits uns auch Schwierigkeiten macht und der auch andererseits mit manchem Ärger verbunden ist. Und das ist eben der Lebensbereich Gemeinde. Es ist schon interessant, dass der Apostel Paulus damit beginnt. Wenn einer Gemeinde kannte, ja, dann sicherlich der Apostel Paulus. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum beginnt Paulus ausgerechnet mit diesem Lebensbereich Gemeinde? Weil er wusste, dass es für den Reifeprozess eines Christen ungemein wichtig ist, dass er in einer geistlich funktionierenden Gemeinde leben darf. Nicht die Gemeinde, ja, von unschätzbarem Wert, unverzichtbar, liebe Geschwister. Nicht, und dass Gemeinde geistlich auch funktioniert, ist ja auch wichtig, was die Ehre Gottes und was die Ehre Jesu Christi betrifft. Das sagt uns ja auch Epheser. Epheser 3, Vers 10, es soll kund werden, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel, durch wen? Durch die Gemeinde. Aber der Apostel Paulus war sicherlich auch realistisch genug, dass er wusste, nicht, dass die Gemeinde eben nicht der vorweggenommene Himmel auf Erden ist, nicht, dass in der Gemeinde nicht immer Eitel, Freude und Sonnenschein herrscht, dass das Zusammenleben in der Gemeinde kein Selbstläufer ist. Nicht, man muss sich das ja immer wieder vor Augen halten, gerade was Gemeinde anbetrifft. Was kommen da für verschiedene Typen aus den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten da zusammen, liebe Geschwister? Nicht Menschen mit verschiedenen Lebensgeschichten, verschieden in ihrer Prägung, verschieden in ihrer Mentalität, nicht divergierende Geschmacksrichtungen, Vorlieben, Interessen und so weiter und so weiter. Nicht, und ich bin davon überzeugt, das war damals in der Ephesus-Gemeinde nicht anders als heute in unserer Gemeinde. Die Ephesus-Gemeinde damals in keiner Weise homogener zusammengesetzt als heute. Keiner Weise. Nicht, und da kann man sich ja nur fragen, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Wie soll ein Zusammenleben in der Gemeinde über einen langen Zeitraum, nicht mal eben über 2-3 Wochen, funktionieren? Nicht? Und wie kann man da wirklich würdig der Berufung leben, zu der wir also berufen sind? Nicht? Und das Erste, was Paulus da in Angriff nimmt, ist dieses brisante Thema Einheit. Nicht? Und da sagt er ja, es geht darum, die Einheit in der Gemeinde, nicht die der Heilige Geist schenkt, das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, nicht darauf bedacht zu sein, diese Einheit zu wahren, liebe Geschwister, diese Einheit zu wahren. Wie gesagt, ich finde es schon eine bemerkenswerte Feststellung, dass der Apostel Paulus zuallererst mit der Gemeinde beginnt, mit diesem Lebensbereich und innerhalb dieses Lebensbereichs als erstes das Thema Einheit herausgreift. Auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, weil wir alle wissen, mit diesem Begriff Einheit wird heute unheimlich viel Schindluder getrieben. Nicht, es wird missbraucht für politische, für die ideologische Zwecke. Und wir wissen nicht, dass man auch versucht, die weltweiten Religionen da zusammenzutreiben und eine Einheit zu praktizieren auf Kosten der biblischen Wahrheit. Und deshalb müssen wir wissen, was der Apostel Paulus unter Einheit wirklich versteht. Er sagt eben nicht zu uns, nun reißt euch mal zusammen oder bringt es mal zu Wegen, dass zwischen euch da eine größere Einheit entsteht, sondern er sagt klipp und klar, seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Also damit ist ganz klar, nicht die Einheit der Gemeinde können wir nicht machen. Die können wir nicht organisieren, die können wir nicht herbeiführen. Nicht so gut und so wichtig sicherlich eine Gemeindeordnung ist, aber eine Gemeindeordnung schafft noch keine geistliche Einheit. Sondern wir sollen sie bewahren. Wir sollen sie bewahren. Das heißt, sie ist bereits vorhanden. Sie ist eine Gabe, sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, liebe Geschwister. Sie ist uns anvertraut in dem Sinne. Nicht? Und deswegen sollen wir darauf bedacht sein, sie wirklich zu bewahren. Und aus dieser Gabe, aus diesem Geschenk heraus, erwächst natürlich jetzt eine Aufgabe. Im Grunde genommen, wenn es heißt, darauf bedacht zu sein, die Einheit zu wahren, ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist irgendwie noch zu schwach ausgedrückt, nämlich, man müsste eigentlich sagen, müht euch darum, nicht lasst nichts unversucht, nicht die Einheit des Geistes in eurem Alltag auszuleben, sie vor allen Dingen durchzuhalten bis zum Ende, sie vor allen Dingen durchzuhalten und dass auch ihre Auswirkungen nach außen hin erkennbar werden, liebe Geschwister. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wenn aus diesem Geschenk der Einheit, die wir bewahren sollen, eine Aufgabe erwächst, ja, wie können wir jetzt dieser Verantwortung da wirklich gerecht werden? Nicht? Und jetzt kommt der Apostel Paulus auf diese vier Grundhaltungen zu sprechen. Nicht Demut, Sanftmut, Langmut oder Geduld, Liebe. Ist ja auch nicht von ungefähr, dass er mit Demut beginnt. Vielleicht ist Demut wirklich Ausgangspunkt für alle weiteren Grundhaltungen, die da beschrieben werden. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Demut, kämen sicherlich mehrere Antworten zutage. Nicht Demut, ja diese innere, diese aufrichtige Bescheidenheit. Nicht niedrig von sich selbst zu denken. Nicht sich selbst freiwillig zurücknehmen können, nicht um des anderen willen. Wie sagt es der Philipperbrief? Nicht den anderen höher achten als sich selbst. Sich nicht unbedingt behaupten zu müssen. Sich nicht unbedingt behaupten zu müssen. Liebe Geschwister, da ich nun der hebräischen und der griechischen Sprache natürlich nicht mächtig bin, muss ich da natürlich auf die entsprechenden Personen zurückgreifen. Und das finde ich schon interessant, was ich da erfahren habe. Dass nämlich das griechische Wort, das im Urtext dafür Demut steht, deutlich macht, dass es zunächst um die Art und Weise geht, wie ich über dieses Wort Demut denke, was meine Gesinnung, was meine Sichtweise ist. Und wenn meine Gesinnung, meine Sichtweise, mein Denken über dieses Wort schon total in die falsche Richtung geht, wie soll dann Demut praktisch aussehen? Wie soll dann praktisch Demut aussehen? Es gibt da so ein schönes Beispiel aus der Bibel. Nicht, wir erinnern uns vielleicht an diese beiden Jünger Jesu, nicht die angesichts des bevorstehenden Passionsweges Jesu, den er gerade angekündigt hat, an nichts anderes denken können als an ihre Pöstchen in der Ewigkeit. Herr, lass uns sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Und hochinteressant finde ich auch noch, liebe Geschwister, dass die zeitgenössische griechische und römische Literatur dieses Wort für Demut gar nicht hatte. Nicht wahrscheinlich wurde dieser griechische Begriff erst von den Christen gebildet, denn sie wussten, dass Demut eigentlich eine besondere Form der Stärke ist, Mut erfordert. Nicht, wir lesen ja zum Beispiel in 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3, Mose war ein demütiger Mensch, mehr als alle anderen Menschen auf Erden. Und Mose war sicherlich kein Mensch, der an Führungsschwäche litt. Jetzt muss man aber aufpassen, das werden wir nachher auch noch bei den anderen Begriffen sehen. Du kannst jeden Begriff missbrauchen. Es gibt auch eine falsche Demut. Wir kennen ja alle so ein bisschen dieses krampfhafte Kokettieren mit schwachem Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, ach, ich bin so klein und schwach und weiß so wenig und hab so wenig und macht es im Grunde genommen nur deshalb, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es gibt also eine falsche Demut. Wenn wir natürlich von Demut reden, dann kommen wir natürlich nicht an unserem Herrn Jesus Christus vorbei. Nicht das absolute Vorbild, was Demut anbetrifft. Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht, und es lohnt sich, mal an dieser Stelle kurz stehen zu bleiben und sich wirklich zu fragen, woran wird die Demut Jesu Christi wirklich deutlich? Nicht, man muss sich das mal wirklich vergegenwärtigen. Er, Gottes ewiger Sohn, nicht verfügt über ein Können, über ein Wissen, liebe Geschwister, wir können es eigentlich gar nicht beschreiben. Nicht, und dieser ewige Sohn Jesus Christus, nicht, lebte in einer Herrlichkeit, die wir uns ja auch nicht vorstellen können. Können wir auch nicht beschreiben im Grunde genommen. Nicht, und er verlässt jetzt diese Herrlichkeit und kommt auf die mit Sünde verseuchte Erde. Nicht, und wird da in so einem ärmlichen Stall geboren. Nicht, wächst in einer ganz normalen Familie auf. Und selbst auf Erden, liebe Geschwister, stand ihm im Grunde genommen aller Reichtum zur Verfügung, denn er hat ja schließlich alles geschaffen. Alles gehört ihm. Aber weltlich betrachtet, muss man sagen, lebte er in relativer Armut. Nicht, er wurde in einer geborchten Krippe geboren, er predigte aus geborchten Booten, und er starb in einem geborchten Grab. Nicht, und selbst am Kreuz hätte er noch seine Macht beweisen können, um es triumphieren zu verlassen, was er aber nicht getan hat. Nicht, wofür jeder, der hier sitzt, nur dankbar sein kann jeden Tag, dass er wirklich unsere Schuld ans Kreuz geheftet hat und diesen Weg wirklich gegangen ist. Demut, das ist Demut in höchster Vollendung. Und wo Demut wächst, so hat jemand mal gesagt, da ist also Sanftmut nicht weit entfernt. Sanftmut, was könnte man noch sagen, Milde, Freundlichkeit, hat also nichts zu tun mit Laschheit oder Lahmheit oder Nachlässigkeit. Ich möchte eher sagen, Sanftmut setzt auch Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle voraus, dass ich nicht immer so meinen Gefühlen freien Lauf gebe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sauer bin, dass ich auch noch meiner Gemeinde zeigen muss, dass ich wirklich sauer bin. Und es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen Demut und Sanftmut. Wir hatten ja vorhin mal einen Vers aus dem Philipperbrief erwähnt. Nicht den anderen höher achten als sich selbst, soll sich dann natürlich auch im Verhalten ihm gegenüber zeigen. Vor allen Dingen in kritischen, konfliktreichen Situationen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 24 lesen wir. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegenüber jedermann, der mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Und auch hier können wir diesen Begriff falsch gebrauchen. Sanftmut bedeutet jetzt nicht, dass ich immer leise auftrete. Nicht? Stichwort Tempelreinigung durch Jesus Christus. Nicht? Da hat er in diesem Moment für klare Verhältnisse gesorgt. Aber das Verhalten, was er da gezeigt hat im Tempel, steht in keiner Weise im Widerspruch oder im Gegensatz zu seinem ansonsten wirklich sanftmütigen Wesen. Also auch hier kann man das wirklich vollkommen missbrauchen. Also Sanftmut ist eben nicht das Gegenteil von Führungsstärke, sondern ich möchte fast behaupten, nicht ihre Voraussetzung. Dann das nächste, in Geduld. Vorhin in der Gebetsstunde war das, ja, da hatten wir von, war das Gebetsstunde, ja? Ja, da hatten wir von Geduld gesprochen. Geduld, also langen Atem oder Langmut, nicht Ausdauer, nicht den Zorn weit hinter sich lassen. Nicht, wenn wir ehrlich sind, wir neigen ja eher mehr zur Ungeduld. Aber Geduld erträgt auch Rückschläge, insbesondere mit meinem Mitchristen und hält trotzdem am Mitchristen fest. Nicht die normale Übersetzung des Wortes Geduld im Englischen ist Patience. Es gibt aber noch eine weitere Übersetzung, die lautet Long Suffering. Also lange an dem anderen wirklich zu leiden. Nicht? Ihn lange zu ertragen, ohne das Tischtuch durchzuschneiden, liebe Geschwister. Und so hat man es ja über Jesus gesagt. Nicht in einem Zitat aus dem Alten Testament, was wir im Matthäus-Evangelium nachlesen können, Matthäus 12, Vers 19, da heißt es, er, Jesus, wird weder streiten noch schreien, und jetzt kommt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und auch hier können wir diesen Begriff wieder falsch verwenden. Geduld bedeutet jetzt nicht, dass man lange zusieht, wenn da irgendjemand etwas Falsches verbreitet. Dass sich also zum Beispiel das Böse da ungehemmt da ausbreiten kann. Und dass man halt so lange wartet, bis der lebendige Gott irgendwie eingreift. Sondern dass man wirklich an dem Mitchristen festhält und versucht, ihn wieder mit Gottes Hilfe auf die richtige Spur zu bringen, liebe Geschwister. Das ist Geduld. Ja, und das Ganze mündet dann in das Letzte, ertragt einer den anderen in Liebe. Nicht, wenn der andere mir Schwierigkeiten macht und umgekehrt soll der andere es natürlich auch so lernen. Nur, das sollte man allerdings wissen. Da sollten wir auch ganz nüchtern sein. Es lässt sich eben nicht alles sofort und es lässt sich auch nicht alles gleich auf menschlicher Ebene lösen, liebe Geschwister. Unter Umständen bleibt mir der andere in mancher Hinsicht eine Last oder auch umgekehrt. Es kann sein, dass man sich weiterhin in gewisser Weise nervt, weil es unheimlich schwierig ist, mit den unterschiedlichen Wesensmerkmalen oder Wesensarten wirklich klarzukommen. Es ist eben nicht so einfach, liebe Geschwister, nicht sich irgendetwas abzuerziehen, abzugewöhnen. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Deswegen sagt trotzdem der Herr über seinen Apostel, nicht ertragt einer den anderen in Liebe. Nicht und in 2. Timotheus 2, Vers 24 heißt es ja, ein Knecht des Herrn soll freundlich sein gegen jedermann, der Böses ertragen kann, ohne gleich zuzuschlagen. Nicht, und es gehört den anderen wirklich in Liebe zu ertragen, dazu auch, ja, dass man sich bemüht, den anderen zu verstehen. Warum ist er zum Beispiel heute Morgen so in die Stunde gekommen? Hat er irgendwelche Schwierigkeiten gehabt? Hat er eine schwere Woche gehabt? Hat er gesundheitliche Probleme? Hat er Stress an der Arbeitsstelle gehabt oder wie auch immer? Oder ist er provoziert worden, vielleicht sogar durch mich selbst? Nicht, kann ja alles möglich sein. Nicht, also das gehört auch dazu, dass man sich bemüht, den anderen wirklich zu verstehen. Und das ist Gottes Anspruch an uns. Das ist Gottes Anspruch an uns. Das ist aber nur möglich, und jetzt kommt es wieder, weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Und ich bin manchmal überrascht, wenn Menschen beten, ach Herr, schenke mir doch Liebe. Nein, die Liebe Gottes ist bei einem Christen, nicht der wiedergeboren ist, bereits ausgegossen in seinem Herzen. Und es geht jetzt darum, dass diese Liebe auch überfließt, dass sie weiterfließt auf meine Mitchristen oder auf meinen Nachbarn nebenan, wie auch immer. Nicht, aber das ist der Anspruch des lebendigen Gottes wirklich an uns, liebe Geschwister. Nicht, und wenn das wirklich geschieht, wenn wir das wirklich beherzigen, wenn wir diese Grundhaltungen kultivieren, wenn wir diese Grundhaltungen pflegen, dann dürfen wir auch Hoffnung haben auf Fortbestehen unserer Gemeinde. Wenn wir uns da wirklich bemühen, die zu pflegen, zu kultivieren mit Gottes Hilfe. Denn der Apostel Paulus sagt ja jetzt noch Folgendes. Und damit kommen wir langsam zum Ende. Der sagt ja jetzt noch Folgendes. Jetzt überlegt mal bei alledem, auf welchem geistlichen Fundament ihr steht. Alle miteinander. Und jetzt kommt, das sind jetzt diese Verse 4 bis 6. Jetzt kommt er sozusagen auf diese vier, ja, wie soll man sie nennen, auf diese vier Einheitsfaktoren zu sprechen. Er sagt, wir gehören alle zu einem Leib. Wir haben alle den Heiligen Geist. Wir sind auch alle berufen zu einer Hoffnung. Nicht, wir haben alle ein und denselben Herrn, Jesus Christus. Damit ein und denselben Glauben an ihn. Nicht in eine Taufe, eine Geistestaufe sozusagen. Nicht, wir haben ein Gott, ein Vater, wie es heißt, aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Nicht, und Paulus zählt hier diese Faktoren auf. Und es ist ja auch interessant, dass es ausgerechnet sieben sind. Nicht, wir wissen, sieben ist so die Vollkommenheit, ist für Gott so die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt im Grunde genommen, es ist alles vorhanden. Es ist alles vorhanden. Gott hat für alles gesorgt. Auch was dieses geistliche Fundament ist, auf dem ihr steht, auf dem ihr ruht. Was wir eben für unsere Einheit wirklich brauchen. Und was ja auch noch auffällt, zu sehen, sind ja diese Verse auch trinitarisch aufgebaut. Nicht in der Reihenfolge Heiliger Geist, nicht als Schöpfer der Einheit, nicht Jesus Christus, als das Haupt der Gemeinde, als das Haupt der Einheit und der lebendige Gott als, ja, man möchte sagen, als der Erhalter, nicht der Einheit aller wahren Gläubigen. Wohlgemerkt, er ist zwar der Schöpfer aller Menschen, aber er ist der Erhalter der Einheit aller wahren Gläubigen. Es heißt ja in Galater 3, Vers 26, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. So, nun haben wir durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir jetzt alle denselben Vater und durch denselben Vater gehören wir alle zu ein und derselben Familie. Und der Vater ist wirklich jetzt der Garant für die Einheit der Gemeinde. Und jetzt geht der lebendige Gott mit jedem seiner Kinder den entsprechenden Weg. Nicht, und dabei dürfen wir Folgendes wissen, das macht ja der Vers 6 so deutlich, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, mit einem Vater zu tun hat, der da ist über allen. Ich möchte mal sagen, der über seine Kinder wacht. Nicht, der da ist durch alle. Ich möchte das so auslegen, nicht der auch durch seine Kinder wirkt, der seine Kinder als seine Werkzeuge benutzt. Und der da ist in allen. Das heißt, dass Gott ja sozusagen jetzt schon hier auf Erden schon ein Stück weit in der Gemeinschaft nicht in seinen Kindern lebt. Nicht ein ganz starkes, wirklich Fundament unserer Einheit. Nicht? Und dann geht es ja weiter. Es wird ja noch erwähnt, der Heilige Geist. Nicht? Und wir haben ja vorhin gehört, der Heilige Geist, dass er diese Einheit schafft, indem er eben alle Christen zu diesem besonderen Leib, zu diesem besonderen Organismus zusammenführt. 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Nicht, hier ist von der Geisttaufe die Rede. Nicht, und somit die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir auch alle gemeinsam eine gemeinsame große Hoffnung haben. Ja, worin besteht die große Hoffnung? Da müssen wir wieder in Epheser 1 reinschauen, in die Verse 13 und 14. Ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, der die Anzahlung unseres Erbes ist. Nicht, was wir ja noch bekommen werden. Also, liebe Geschwister, wir gehören schon zu einer edlen, noblen Erbengemeinschaft. Wir werden eines Tages nicht den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden einmal ewig bei ihm im Himmel sein, voll Freude und Glück. Ob wir uns das irgendwie vorstellen können, ist eine ganz andere Sache. Wird wohl kaum möglich sein, liebe Geschwister. Aber so wird es sein. Nicht und Sinn und Zweck der Operation durch den Heiligen Geist, damit wir auf Jesus Christus zu sprechen kommen, ist eben, dass wir zum Glauben an Jesus Christus geführt werden. Nicht und seitdem nennen wir ihn als unseren Herrn, Kyrios. Nicht, das war damals natürlich auch eine Kampfansage an die römischen Machthaber, die ließen sich ja auch so nennen, Kyrios, Herrn. Ja. So, und wer jetzt Jesus Christus nachfolgt, ja, der hat eben denselben Herrn und hat auch denselben Glauben. Und als letztes erwähnte ihr noch zur Festigung der Einheit, dass wir noch gemeinsam eine Taufe haben. Taufe wäre jetzt ein Thema für sich. Da könnte man auch mehrere Stunden drüber sprechen. Wir haben vorhin schon von der Geisttaufe gesprochen, nicht, was im Grunde genommen die Wiedergeburt betrifft. Nicht, daneben haben wir, ich weiß ja nicht, wie das hier praktiziert wird, aber daneben haben wir ja noch die Wassertaufe. Nicht, und die Wassertaufe ist ja so, dass sie symbolisiert, dass sie bekräftigt, was in der Geisttaufe also geschehen ist. Und ich sag mal so, insofern ist Wasser in dem Sinne kein schlechtes Symbol. Denn, ja, wie soll man sagen? Oder wie wir wissen, Wasser entfernt den Schmutz. Jesus Christus hat den Schmutz der Sünde von uns genommen. Durch Wasser, das wissen wir auch, können wir ertrinken. Nicht nur so hat Jesus Christus unser altes Leben mit in seinen Tod hineingenommen. Und wir wissen auch, Wasser löscht den Durst. Und Jesus Christus ist derjenige, der also uns sozusagen ja auch den Durst löscht nach wahrem, nach echtem Leben, liebe Geschwister. Und was wir bei alledem, was wir heute wirklich gehört haben durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den lebendigen Gott, der Widersacher, liebe Geschwister, damit komme ich jetzt wirklich zum Ende, Er wird alles versuchen, diese kostbare Einheit zu beschädigen, zu zerstören, lächerlich zu machen, wie auch immer, was ihm da auch alles einfällt. Das ist ihm nun mal ein Dorn im Auge. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Herrn immer wieder bitten, dass wir immer wieder als Gemeinde unsere Berufung sehen, dass wir sie bejahen und dass wir sie auch wirklich ausleben, liebe Geschwister. Denn das wissen wir auch, wir werden immer noch in Sündenfall hineintappen, wir werden immer noch unseren alten Adam zu spüren bekommen, nicht bis zu unserem Lebensende. Und deswegen ist diese Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus so ungemein wichtig. Und dass wir das beherzigen, was er uns heute gesagt hat, nicht würdig wandeln, wie in aller Demut, in aller Sanftmut, in aller Geduld, ertrag den anderen wirklich, wirklich in der Liebe. Und wenn wir das wirklich beherzigen und immer wieder da in Verbindung sind mit unserem Herrn Jesus Christus, dann sind wir wirklich gerüstet für alle Herausforderungen, die auch auf diese Gemeinde noch zukommen werden. Da wollen wir uns also nichts vormachen, liebe Geschwister. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du rufst und dass dein Ruf auch heute noch laut durch die Welt geht. Und wir bitten dich, dass dein Ruf durch uns, durch diesen Gottesdienst gehört wird, dass du nicht zusehen kannst, dass die Menschen, denen du das Leben geschenkt hast, ihr Leben zerstören und ohne dich in das Verderben laufen. Und danke, dass du rufst, und danke, dass viele von uns diesem Ruf schon folgen durften und jetzt zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Und wir bitten dich so sehr, Halte uns zusammen, bewahre uns, schenke uns die Bereitschaft, einander zu tragen in Liebe und gib uns diese Demut. Präge unser Leben wirklich durch Sanftmut und schenke uns viel, viel, viel Geduld miteinander und füreinander. Du hast so viel Geduld mit uns gehabt und hast sie immer noch, Herr.